Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir werden heute die Jahreslosung uns im Kontext der gesamten Geschichte einmal angucken und ich lese deshalb aus dem Markus-Evangelium im 9. Kapitel die Geschichte von der Heilung eines besessenen Knaben. Und sie, damit sind gemeint Petrus, Jakobus und Johannes, kamen, ich darf in Klammern anfügen, geradewegs vom Berg der Verklärung zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mir mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kindheit auf. Und oft hatte ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Liebe Gemeinde, wenn wir jetzt dieses Jahr mit einem Blick auf die neue Jahreslosung, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, beschließen, dann frage ich mich, ob sie wohl ein ähnlich turbulentes Jahr mit sprichwörtlichen Höhen und Tiefen hinter sich haben, wie die drei Jünger, die eben mit Jesus nämlich noch auf dem Berg der Verklärung waren, das ist ja die Vorgeschichte, dort einen überwältigenden Vorgeschmack auf das Paradies empfingen und nun in die Niederungen menschlichen Streits und tragischer Schicksale zurück müssen. Am Fuße des Berges streiten nämlich die Jünger mit ihren Kritikern und nicht nur das, auch die Menschen, die ihnen eigentlich wohlgesonnen sind, zeigen sich enttäuscht. Ihr seid ja zu nichts zu gebrauchen. Nicht mal heilen könnt ihr, wie so oft im Leben, nicht? Eben noch quasi am Nobelpreis für Mathematik geschnuppert und jetzt klappt es nicht mal mehr mit dem kleinen 1x1. Warum ist das so? Warum können wir nicht heute einfach unsere 5 guten neuen Vorsätze fürs neue Jahrzehnt fassen und schwupps gehen wir heraus, dann geht's nur noch aufwärts. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Naja, wir wissen, beim Sozialismus hat's nicht geklappt und der Kapitalismus ahnt inzwischen auch die Grenzen des Wachstums. Aber wir hier in der Gemeinde, mit Jesus, da muss das doch wohl möglich sein, zumindest nach jahrelangem Einzelcoaching mit dem Meister selbst. Tja, wir haben es wieder mal mit einem Text zu tun, der wie so oft vielleicht realistischer ist, als wir das zu ertragen bereit sind. Die Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben, spricht genau mit dieser Nüchternheit das aus, was auch wir Christen immer wieder spüren. Da sind Kräfte im Leben, die rauben uns schier die Sinne, die ziehen nach unten, die verwirren und die führen mitunter sogar zum vollständigen Kontrollverlust. Gerade dort, wo wir ernst machen mit dem Glauben, wo wir in der Nachfolge Jesu stehen, erlebt man diese Schattenseiten intensiver, als einem lieb ist. Ja, warum ist das so? Wenn Menschen in den lichtvollen Raum Jesu treten, von ihm her der Weg der eigenen Berufung neu aufleuchtet, dann kommt man natürlich auch nicht umhin, die komplementäre Seite dieses Geschehens in den Blick zu nehmen, die Finsternis jenseits des Weges und die darin wirkenden Kräfte. Und dabei wird erkennbar, dass die Bibel eine durchaus pessimistischere Sicht auf das Böse hat, als es in der westlichen Gesellschaft dem Mainstream entspricht. Da heißt es ja, das Böse, ja, ich bitte Sie, das ist was für Kinder oder Amerikaner oder so. Wer vom Bösen redet, der beschwört das finstere Mittelalter. Und wer so denkt, sollte sich aber zumindestens dies vergegenwärtigen. Im Weltmaßstab beschreitet unsere westliche Zivilisation in dieser Hinsicht einen absoluten Sonderweg. Denn anders als alle bisherigen Gesellschaften, die das Böse als eigenständige Realität begriffen, hat die westliche Moderne die theologische Idee einer angeborenen Bösartigkeit und überhaupt den Begriff des Bösen unter dem Optimismus des Aufklärungszeitalters verworfen. Das Böse sei keine eigenständige Kraft, sagen sie, sondern lediglich eine Folge von Vorurteilen, eine Verkettung unglücklicher Umstände, Aberglaube, Unwissenheit eines Menschen, der im Kern freilich edel, hilfreich und gut sei. Und um derlei Hemmnisse zu überwinden, müssen folglich auch keinesfalls Erlösungsmythen aufgefahren werden, sondern dem sogenannten Bösen helfen bereits einfriedende Anführungszeichen, auflockernde Umbenennungen oder gegebenenfalls eine sozialpädagogische Intervention ab. Und verstehen Sie, von der Antwort auf die Frage nach dem Bösen hängt im Endeffekt ab, wozu Jesus eigentlich gekommen ist, wozu er eigentlich gut ist. Ist er der Erlöser von Sünde, Tod und Teufel? Oder ist er eine Art Berater für das gute Leben, dem zuzuhören hin und wieder ganz hilfreich ist? Nicht die einen glauben an Jesus, wissen ihr Schicksal von seiner Person abhängig und die anderen glauben, dass Jesus vielleicht in vielem Recht hat und deshalb ein Vorbild für sie ist. Und im einen Fall ist Jesus der, auf den wir unser Vertrauen setzen, und im anderen ist er Ideengeber, Inspirator oder Vorbild für das gute Leben, in dem ich jedoch nach wie vor auf mich selbst gestellt bleibe. Und in Abhängigkeit davon gestalten Gemeinden dann auch ihre Schwerpunktangebote. Erste werden bei knappen Ressourcen, und das ja immer dann, wenn es haarig wird, nicht wenn man nicht alles machen kann, werden ihr Augenmerk auf die Weitergabe des rettenden Evangeliums legen. Sie verstehen sich mit Glaubenskursangeboten und seelsorgerlicher Vergewisserung als Kaderschmieden für die Nachfolge Jesu und als Kraftorte seiner heilenden Gemeinschaft. Gesellschaftliches Engagement erfolgt bei den Gliedern dieser Gemeinden quasi als Nebeneffekt, man könnte sagen als Abwärme der Glaubensstärkung, die aus der Liebe für den Nächsten tätig wird. Die anderen haben schwerpunktmäßig Dialog- und Erzählcafés im Angebot, nur als Beispiel. Sie veranstalten faire Wochen, fasten für das Klima, engagieren sich für das, was sie für gesellschaftlich relevant halten. Das Vorbild Jesu macht gesellschaftliche Aktion dann zum Programm. Und darin realisiert sich nach ihrem Verständnis Kirche. Letzteres finden die meisten Menschen, glaube ich, völlig normal. Ich muss Ihnen sagen, ich halte es dennoch für fragwürdig, weil es den Menschen mit Aufgaben überfordert, die nur Gott selbst lösen kann. Wir werden nämlich das Böse durch gesellschaftliches Engagement nicht besiegen. Nur Naivlinge denken das. Ein kurzer Blick nach Golgatha schafft hier Klarheit. Wir können nur bekennen, ich glaube, hilf meinem Unglauben, Herr. Das Kernproblem erkennen wir hier im Text. Das Böse erweist sich nicht als bloßes Denk- oder Etikettierungsproblem, das intellektuell oder durch die moralische Kraft aller Menschen guten Willens zu bewältigen wäre. Es ist vielmehr eine Macht, die einen Menschen in ihrer Gewalt hält, ihn hin und her zerrt, sodass dem nicht einfach unter Aufbietung der eigenen Selbstheilungskräfte auf die Sprünge zu helfen wäre. Und selbst die Jünger, die sind ja nicht einfach die Guten, die dem Ganzen mittels einer magischen Sprechkur dann abhelfen, sondern das Problem erfährt seine Lösung jenseits menschlicher Fähigkeiten durch das Eingreifen Gottes. Diese Art fährt nur aus durch Beten, sagt Jesus. Also mit anderen Worten, da muss Gott selber ran. Das Böse ist Chefsache. Und dazu braucht es dann nicht weniger als Erlösung. Der Mensch ist von sich aus nämlich keinesfalls in der Lage, den Kampf gegen das Böse aufzunehmen. Er ist vielmehr selber Teil des Problems. Das Böse muss ertragen, getragen werden. Jesus macht deutlich, dass die Ursächlichkeit des Bösen nicht in den Umständen oder vielleicht der verkorksten Kindheit des jungen Mannes liegt. Dieser gilt ihm auch nicht als Globalisierungsverlierer, als Outcast, Dadaist oder Verführter. Jesus folgt nicht den Erklärungsmustern heutiger aufgeklärter Eliten, das muss man klar sagen. Sondern das Böse herrscht dort, wo ein Mangel an Glauben herrscht. Also nochmal, unsere moralinverstopften Ohren verstehen das sonst nicht. Das Böse herrscht dort, wo ein Mangel an Glauben herrscht. Das sagt Jesus. Es herrscht nicht etwa dort, wo Menschen nicht die richtige Haltung einnehmen. Es ist ja heute ungeheuer wichtig, dass man auf der richtigen Seite steht. Nichts. Ich las neulich über dieses possierliche Phänomen des Haltungsjournalismus. Journalisten sollen nicht mehr nur das sagen, was ist. Das war sozusagen die klassische Definition des Journalismus, sondern sie soll motivieren und aktivieren. Man soll Position beziehen und Zeichen setzen. Ja, und da frage ich mich, soll das die Probleme lösen, die wir haben, die doch ihre Ursächlichkeit in den tiefsten Tiefen menschlicher Herzen haben? Ich möchte sagen, lasst uns auf den schauen, der das einzig wichtige Zeichen gegen das Böse gesetzt hat. Lasst uns nach Golgatha blicken, auf das Kreuz. Lasst uns auf den schauen, der allein Herr über das Böse ist. Der Mensch ohne Gott hat gegen die entfesselten Kräfte des Bösen keine Chance. Und Jesus sagt, es ist eine ungläubige Generation, was nicht ausschließt, dass sie gleichzeitig eine leichtgläubige Generation ist. Denn wo der Glaube auszieht, da ziehen die Gespenster ein. Also leichte Beute für fadenscheinige Zeichensetzer. Der Vater des besessenen Knaben macht es besser. Er kommt mit dem schwachen Restvertrauen auf Jesus zu, das er noch aufzubieten vermag. Er hat die zersetzende Kraft des Bösen an seinem Sohn hilflos erfahren müssen. Er hat mit angesehen, wie der sich unter dem Einfluss sukzessive selbst zu zerstören begann. Es ist gerade für Eltern schlimm, die Veränderung eines geliebten Kindes mit ansehen zu müssen, wenn das sich auf der schiefen Bahn befindet und man selber nichts tun kann. Und ist man dann hinreichend zermürbt und desillusioniert, dann entfährt einem dann auch mal das halbherzige Stoßgebet, falls du etwas vermagst. Schaden kann es ja nicht. Aber es hilft auch nicht. Helfen tut nur eine Lösung mit ganzem Herzen. Und darum hakt Jesus hier nach. Die zugeworfene Schwimmweste, könnte man sagen, hilft dem Schiffbrüchigen nur dann, wenn er sie auch anlegt. Die Frage ist nicht, ob Gott etwas vermag, sondern ob du dich im neuen Jahr auf seine Liebesmacht mit ganzem Herzen einlässt und dafür gegebenenfalls den therapeutisierten Zeitgeist fahren lässt, der selbst die Weltpolitik noch als konfliktlösungsorientiertes Gruppengespräch missversteht. Unter einer solchen Weltsicht verliert man die Fähigkeit, Gefahren zu erkennen und recht einzuschätzen. Man wird blind und taub für die Realität, lässt sich vom Bösen übertölpeln und geht damit der größten List des Teufels auf den Leim, die nämlich darin besteht, uns davon zu überzeugen, dass es ihn angeblich nicht gibt. Die Gegenwart Jesu bringt die Lösung. Das zeigt sich zunächst paradox, ist ganz interessant, wie die Verabreichung von Hustensaft zunächst den Husten löst, du wirst das dieser Tage kennen, und dieser dann ja erst einmal stärker wird, so werden unter der Gegenwart Gottes zunächst die bösen Geisteskräfte entfesselt und es verstärkt sich die Not, bevor Heilung und Rettung geschehen. Die Gegenwart Jesu bringt das Böse gleichsam erstmal ans Licht. Es ist nun einmal die Wirkung des Lichtes, die Finsternis auszuleuchten. Aber wenn ich dann Jesu Wort bis in die unerlösten Räume meines Herzens dringen lasse, dann werde ich seine Macht über Krankheit und Unglaube in mir erfahren, selbst wenn sich dabei Widerstände regen, die mich zwischenzeitlich aus der Bahn werfen sollten. Denn niemand gibt leicht alte Gewohnheiten und Verhaltensweisen auf, die Besitz von einem ergriffen haben. Das merken wir vermutlich schon am 2. Januar. Mensch, ich bin ja immer noch der Alte. Das ist nicht mit ein paar Vorsätzen getan. Die Bibel ist hier realistisch. Jeder Entwicklungs- und Reifungsprozess, alles menschliche und geistliche Wachstum kann auch Schübe von Angst auslösen, insbesondere wenn das bisherige Selbstbild unter der Veränderung Risse bekommt. Und entsprechend geschieht Befreiung von der Macht des Bösen nicht ohne Kampf. Denn das Böse ist eine Macht, die besiegt werden muss, nicht bloß eine menschliche Dissonanz, die weggedeutet oder weggequatscht wird. In diesem Kampf offenbart sich das Dämonische, das Menschen fesselt und quält, wie das beispielsweise bei Süchten der Fall ist. Da hat jemand ein Problem mit Alkohol, nicht? In Wirklichkeit aber hat der Alkohol ihn. Ein anderer hat vielleicht ein ganz anderes Problem, nicht? Er besitzt Zugang zu Videos, von denen er in Wahrheit besessen ist. Das ist daran zu erkennen, dass er nur den Browserverlauf zu reinigen weiß, allerdings nicht seine fortan gestörte Gedankenwelt. Und all das erfordert einen Kampf, dessen guter Ausgang nur deshalb vertrauensvoll erwartet werden darf, weil der Sieg schon errungen ist. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn in seltsamer Parallelität zu dieser Geschichte, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, eben diesen Mächten der Finsternis aus Liebe zum Menschen ausgeliefert. Dabei hat sich Gottes schöpferische Liebe als stärker erwiesen als diese Mächte. Sie konnten ihn nicht besetzen, ihm das Leben nicht rauben. Auferstehung lautet die Siegesbotschaft über das Böse, über die Mächte der Gebundenheit und Süchte, der Krankheiten und des Todes, wie sie sich hier am wie tot daliegenden Knaben austoben. Weil Christus auferstanden ist, dürfen auch wir zuversichtlich sein. Das Böse kann einen Menschen in seiner Gottebenbildlichkeit nicht so verunstalten, dass seine Berufung zum Leben vollends entstellt wird. Das ist die gute Nachricht. Gott richtet den wieder auf, der ihm vertraut, der sich in der Anfechtung durch die Kräfte des Bösen an ihn wendet und im Gebet mit ihm verbunden bleibt. Wir werden fallen, keine Frage, auch 2020 wieder, aber wir stehen auch wieder auf. Nicht, weil wir so tolle Kerle sind, gute Vorsätze haben oder auf der richtigen Seite stehen, sondern wir stehen wieder auf, weil Jesus auferstanden ist. Und wenn wir kämpfen, dann kämpft Jesus mit. Deshalb wenden wir uns 2020 an ihn. Nicht mit idealistischen Phrasen, sondern mit dem Realitätssinn von Menschen, die wissen, wo das Böse sein Ende findet, weil ihm sein endgültiges Urteil bereits gesprochen ist. Am Kreuz hat Jesus gesiegt für uns. Und überall dort, wo dieser Sieg für uns 2020 gefährdet scheint, da treten wir unter das Kreuz und sagen, Herr Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Noch einmal zusammen, damit sich das auch einprägt. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Amen.